SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Wo ist E.T.? Faszination Exoplaneten. Exoplaneten schüren die Hoffnung, dass wir nicht allein im Universum sind. Auf ihnen könnten erdähnliche Bedingungen herrschen, weil sie sich zum Beispiel im idealen Abstand zu ihrer Sonne befinden. Mehr als 2000 extrasolare Planeten wurden schon bestätigt und monatlich werden es dank moderner Technik immer mehr. Professor Harald Lesch, Astrophysiker an der LMU München, erklärt, wie man diese Planeten aufspüren und analysieren kann.
Wohnen da jetzt die Aliens? Ja, vor einigen Wochen gab es ja die große Nachricht, dass um den nächsten Stern, nämlich Proxima Centauri, der ist nur 4 Lichtjahre von uns entfernt, dass um diesen Stern herum ein Planet, vielleicht sogar ein paar Planeten herumkreisen. Das wäre dann das Beste, was uns passieren kann. Also näher kann uns ja ein Stern in der Milchstraße gar nicht kommen. Das wäre dann praktisch die Anlaufstelle, wenn man jetzt eines Tages mal ein großes Raumschiff von der Erde losschicken würde. Ja, wo könnte es denn landen? Natürlich auf diesem Planeten. Und vielleicht gibt's ja da auch Wasser und dann gibt's ja vielleicht da auch Leben und dann wäre das ja vielleicht eine ganz tolle Sache. Und ja, also Sie merken schon, ich bin da jetzt noch ganz enthusiastisch, aber man muss ja auch enthusiastisch sein. Weil gerade was die Suche nach extrasolaren Planeten betrifft, das ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte der Astronomie. Das muss man ja mal sagen. Also wirklich toll. Das war ja, also wer Anfang der 90er Jahre gesagt hätte, passt mal auf, in 30 Jahren, da habt ihr ein paar tausend extrasolare Planetensysteme in der Milchstraße entdeckt. Dem hätte man doch, also gelinde gesagt, also wenn man ihm nicht den Vogel gezeigt hätte, hätte man es wenigstens gedacht. Aber die Technologie ist so weit fortgeschritten, dass man tatsächlich heute extrem empfindlich nachweisen kann, ob sich um einen Stern herum noch eine andere Masse befindet, in welchem Abstand diese Masse sich um den Stern herum bewegt, welche Masse sie hat und so weiter. Und sogar schon in einigen Fällen ist es gelungen, die Atmosphäre dieses Begleiters zu untersuchen. Also eigentlich sind jetzt alle Instrumente parat, um festzustellen, ob es vielleicht tatsächlich noch wenigstens einen, vielleicht noch mehrere Planeten in der Milchstraße gibt, auf denen sich möglicherweise Leben entwickelt hat. Und da ist natürlich die Nachricht, dass auch der nächste Stern, also der Stern, der unserer Sonne am nächsten ist, mindestens einen erdähnlichen Kandidaten haben könnte, also einen Exoplaneten, so werden die tatsächlich genannt, der ist 1,3 mal so schwer wie die Erde, dreht sich allerdings um diesen Stern ziemlich schnell rum. Also sein Jahr ist nur 11,2 Tage lang. Das geht ruckzuck, also der rast da in einem ziemlich kleinen Abstand um diesen Stern herum. Und der Stern, Proxima Centauri, so heißt er ja, das ist ein roter Zwerg. Das ist also nicht so wie unsere Sonne. Die hat ja nun mit knapp 6000 Kelvin eine ordentliche Oberflächentemperatur. Der hat so eine Oberflächentemperatur von etwas mehr als 2300 Grad. Also der ist deutlich röter und auch deutlich leuchtschwächer. Und deswegen muss ein Planet, um, Achtung, in der habitablen, also bewohnbaren Zone zu sein, auch näher an den Stern rankommen. Ist ja klar. Also habitabel, bewohnbar heißt hier der Temperaturbereich, den man so vor der Hand definieren könnte, wo Wasser nicht flüssig ist, also gasförmig, und noch nicht gefroren ist. Also wo es flüssig ist. Das ist so der bewohnbare Bereich. Jetzt weiß man aber, das wissen Sie natürlich auch, ich erzähle es nur noch mal für Spaß, Sie wissen natürlich auch, dass die Gravitationskraft, also die Kraft zwischen zwei Massen, die ist ja umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes der beiden Massen. Mit anderen Worten, wenn eine Masse der anderen zu nahe kommt und vor allen Dingen, wenn es sich bei dieser einen Masse um eine deutlich kleinere Masse als bei der anderen handelt, also auf Deutsch gesagt, wenn ein Planet seinem Stern zu nahe kommt, dann wird dort die Gezeitenkraft so stark, dass der Planet in seiner Eigendrehung synchronisiert wird. Kurzum, er wird sich genau einmal um den Stern drehen, während er sich einmal um die eigene Achse dreht. Was wiederum heißt, er zeigt dem Stern immer die gleiche Seite. Woher kennen wir das? Genau vom Mond. Der Mond zeigt der Erde auch immer die gleiche Seite. Warum? Ist eigentlich eine Geschichte, die jetzt nicht unbedingt hier reingehört, aber ich erzähle sie trotzdem noch mal kurz. Der Mond ist ja entstanden aus dem Einschlag eines mindestens marsgroßen Planetoiden auf die Urerde. Neueste Rechnungen gehen davon aus, dass es sich dabei um einen Körper gehandelt haben muss, der mindestens 3 bis 4 Mal so schwer war, wie der Mars auf die Erde eingeschlagen ist. Es bildete sich dann sowas wie ein Gesteinsdampf aus diesem Einschlag um die Erde herum. Und aus dem wurde auf der einen Seite der Erdmantel und auf der anderen Seite der Mond, in einem Abstand von vielleicht 40.000, 45.000 Kilometern. Und deswegen, weil der Abstand, in dem diese beiden Körper sich formiert haben, Erde und Mond, so nah, so viel kleiner ist als heute. Heute ist der Mond ja, sagen wir mal so grob, 380.000 Kilometer von uns entfernt, 400.000 Kilometer von uns entfernt, also fast 10-mal so weit wie früher. Und damals, als der Mond entstand, wurde er durch die gegenseitige Gezeitenkraft in seiner Eigendrehung synchronisiert. Wir wissen also, dieses Phänomen gibt es. Was bedeutet das für einen extrasolaren Planeten, wenn er seinem Stern immer die gleiche Seite zeigt? Nun, bei einem roten Stern bedeutet das Happy-Hour-Stimmung, praktisch dauernd. Also jetzt mal im übertragenen Sinne. Das bedeutet, dass eben die eine Seite immer schön beschienen wird. Und dort kann es ganz angenehme Temperaturen geben. Auf der anderen Seite, wenn es denn Leben auf dem Planeten gäbe, dann müssten praktisch auf der Rückseite dieses Planeten nur die nachtaktiven Lebewesen aktiv werden. Na gut, wir werden sehen. Das nur mal zum Vorspann, praktisch das Vorspiel. Worum geht's denn eigentlich bei den extrasolaren Planeten? Es hat sich ja nun rausgestellt, wir sind in der Lage, tatsächlich Planeten um andere Sterne zu entdecken. Das ist ja eine große Geschichte und das ist überhaupt nicht einfach. Denn ein Planet strahlt zwar gemäß seiner Temperatur, und das ist meistens im Infraroten, aber er ist doch sehr viel kleiner als der Stern, den er umkreist. Und der Stern ist meistens ziemlich viel stärker leuchtkräftig als der Planet. Mit anderen Worten, wenn man Planeten sucht, dann könnte man auch versuchen, ein Streichholz vor einer Flutlichtanlage zu entdecken. Wie macht man sowas? Das ist gar nicht so einfach. Die erste Variante und die allereinfachste Variante, und das ist auch jetzt die, die in den letzten Jahren so für Furore gesorgt hat, das ist der sogenannte Transit. Sie nehmen einfach mal ihre linke Hand und führen die vor ihr Gesicht, dann sehen Sie schon, die Hand verdeckt ab und zu mal den Blick. Und so verdeckt ein Planet die Sternscheibe. Wenn ein vorbeiziehender Planet die Sternscheibe verdeckt, dann wird die Helligkeit des Sternes ein wenig kleiner. Das heißt, man braucht sehr, 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 sehr genaue Messgeräte, weil natürlich die Planetenfläche in Abhängigkeit von der Größe des Planeten, in Abhängigkeit von der Entfernung des Planeten von dem Stern, auf jeden Fall ist diese Planetenfläche immer sehr klein. Das heißt, die Helligkeitsveränderungen werden sehr, sehr, sehr klein sein. Kurzum, man braucht dafür sehr genaue Teleskope am allerbesten, so macht es das Projekt Kepler, ist dieses Teleskop außerhalb der Erdatmosphäre, weil dadurch auf jeden Fall alle Schwankungen der Helligkeit verursacht durch die atmosphärischen Bewegungen ausgeschlossen sind. Und das ist momentan sozusagen das Arbeitspferd in der Astronomie, wenn es um extrasolare Planeten geht, nämlich die Transitmethode. Man schaut einfach möglichst viele Sterne daraufhin an, ob sich ihre Helligkeiten verändern. Und zwar am besten natürlich genau, regelmäßig. Denn wenn ein Planet den Stern umkreist, dann muss er es ja regelmäßig machen. Das heißt, es muss zu regelmäßigen Helligkeitsveränderungen kommen. Und aus diesen Helligkeitsveränderungen kann man also schon mal schließen, der Stern hat einen Begleiter. Schön. Das ist die eine Methode. Das Ganze wird kombiniert mit der Spektralmethode. Wenn nämlich der Stern von einem Planeten umkreist wird, dann zieht der Stern den Planeten so an, wie der Planet den Stern anzieht. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es nicht im Gleichgewicht und der Stern würde den Planeten so stark zu sich heranziehen, dass der Planet in den Stern reinfällt. Also wir gehen hier von einer Situation aus wie im Sonnensystem, wo die Planeten von der Sonne so angezogen werden, wie die Planeten die Sonne anziehen. Das nennt man Gleichgewicht. Das heißt, das Gleichgewicht, was hier entsteht, hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Planeten mit einer bestimmten Geschwindigkeit sich um den Stern herum bewegen. Wenn sie schneller wären, dann wären sie weiter drin. Wenn sie langsamer wären, wären sie weiter draußen. Schön. Also, wenn das System bereits existiert. Ansonsten, wenn sie zu langsam werden, dann fallen sie in Richtung des Sterns, dann wären sie schneller. Und wenn sie zu schnell sind, dann können sie sich von dem Stern wegbewegen und dann wären sie ein bisschen langsamer. Das nennt man dann alles Gleichgewicht. Soweit, so gut. Was bedeutet das, wenn der Stern regelmäßig von einer Masse umkreist wird? Nun, das bedeutet vor allen Dingen, dass sein Licht, also das elektromagnetische Spektrum, das er abgibt, von dem Planeten, wie könnte man das sagen, etwas verzogen wird. Das heißt, der Stern bewegt sich ein bisschen auf uns zu, wenn der Planet vor ihm steht, in unsere Richtung. Und er bewegt sich ein bisschen von uns weg, wenn der Planet hinter ihm steht. Denn die Gravitation ist immer anziehend, das heißt, die beiden Massen ziehen sich an. Man könnte auch sagen, der gemeinsame Schwerpunkt ist nicht exakt im Mittelpunkt des Sternes, sondern ein bisschen weiter weg davon. Kurzum, es kommt zu einer Wobbelbewegung, zu einer Schwingungsbewegung des Sterns. Also wenn der Planet auf der Vorderseite in unsere Richtung ist, dann wird das Licht ins Blaue verschoben, also zu den etwas kleineren Wellenlängen, zu den etwas höheren Frequenzen. Und wenn der Planet auf der Rückseite des Sterns von uns aus gesehen ist, dann wird das Sternlicht mehr ins Rote verschoben, weil es sich von uns entfernt. Das nennt man Doppler-Effekt. Wenn eine Schallquelle sich auf uns zubewegt, dann wird der Ton höher. Das bedeutet für elektromagnetische Wellen, die Frequenz wird höher, das bedeutet, es wird blauer. Also, wenn der Stern sich auf uns zubewegt, weil der Planet ihn zu uns zieht, in unsere Richtung zieht, dann wird das Licht blauer. Und wenn der Stern vom Planeten weggezogen wird, also sich die Lichtquelle entfernt, beim Doppler, beim Schalleffekt, bei den Schallwellen ist es, wenn die Schallquelle sich von uns entfernt, wird der Ton tiefer. Das bedeutet für elektromagnetische Wellen, das Licht wird röter. Und so hat man zwei verschiedene Varianten, um zu überprüfen, a, welche Massen umkreisen den Stern, b, welche Art von Planeten sind das? Denn wenn man die Masse festgestellt hat, das macht man mit der einen Methode, mit der Spektralmethode, wenn man die Größe festgestellt hat, das macht man mit der Transitmethode, also mit der Methode, dass der Planet vor dem Stern entlangzieht. Also Masse pro Volumen, nehmen wir an, die Planeten sind Kugeln, das gibt uns die Dichte. Wenn wir die Dichte kennen, dann können wir darüber Aussagen machen, ob es sich vielleicht um einen Gasplaneten handelt, also so ein Apparat wie den Jupiter. Der besteht ja aus 317 Erdmassen, wovon höchstens 17 bis 20 Erdmassen tatsächlich Gestein sind, der Rest ist Gas. Oder ob es sich um ein Objekt handelt, so ähnlich wie unsere Erde. Und so hat man schon über 3.500 Systeme in der Milchstraße entdeckt. Und zwar eindeutig identifiziert. Eindeutig. Jetzt der letzte große Renner war eben der Planet um Proxima Centauri, den nächsten Stern. Man kann aber noch viel mehr herausfinden. Wenn man nämlich sehr genaue Aufnahmen macht von dem Stern mit Planeten, also wenn der Planet davor steht, und von dem Stern ohne Planeten, also wenn der Planet auf der Rückseite sich bewegt, und man macht eine Differenz davon, also das Sternenlicht mit Planet im Vordergrund, minus dem Sternenlicht ohne Planet. Was bleibt dann übrig? Genau. Das Absorptionsspektrum der Planetenatmosphäre. Das ist nämlich der Hammer. Wenn das Sternenlicht sich durch die Atmosphäre bewegt, dann werden die Moleküle dort genau die Anteile des Lichts verschlucken, die ihren Energiestufen entspricht. Das kennen wir ja. Von der Sonne, da hat der Fraunhofer Anfang des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal solche dunklen Linien im Sonnenlicht gefunden, Absorptionslinien. Warum? Nun, weil die Sonne eine Atmosphäre hat und diese Sonnenatmosphäre verschluckt Teile des Lichts, das von der Sonnenoberfläche kommt, je nach der Zusammensetzung, je nach chemischem Element. Und bei den Planetenatmosphären, welche Elemente sind da am Werk? Nun, es sind Elemente, die aus Atomen aufgebaut sind. Während bei den Sternen chemische Elemente des Periodensystems gefunden werden, werden natürlich in den Atmosphären von Planeten Moleküle gefunden. Dort werden mehr die Elemente der guten alten griechischen Philosophen gefunden. Die haben ja auch damals schon mit Wasser, Luft, Erde und Feuer gearbeitet als Elementen. Aber wir arbeiten ja heute, wenn wir über Elemente denken, immer an das Periodensystem, also Wasserstoff und Helium, Lithium, Beryllium und Bor, Kohlenstoff, Stickstoff und so weiter. Also was für Zusammensetzung, je nach der Zusammensetzung wird eben unterschiedliches Licht verschluckt. Und wenn es dann gelingt, eine solche Planetenatmosphäre auf ihre Zusammensetzung hin zu untersuchen, dann weiß man, aus welchen Molekülen diese Atmosphäre besteht. Schauen wir uns doch mal unsere eigene Atmosphäre an. Gucken wir doch mal einen Moment auf unsere eigenen Planeten. Was würden wir denn in unserer Atmosphäre finden, wenn wir jetzt von weit draußen das Sonnenlicht durch unsere Planetenatmosphäre gehen lassen? Welche Moleküle finden wir denn? Stickstoff, genau, N2. Sauerstoff, stimmt. Aber nicht nur Sauerstoff in seiner einen Variante, also O2, also zwei Sauerstoffatome, sondern wir fänden auch Ozon, O3. O, muss man dann sagen, das ist aber toll, denn O3 ist ein Molekül, das ist sofort wieder kaputt, wenn nicht ständig Sauerstoff nachgeliefert wird. Das heißt, aus der Erkenntnis von Ozonabsorptionslinien im Spektrum der Atmosphäre unseres Sterns, also des Absorptionsspektrums unseres Planeten, muss man präzise sagen, nicht unseres Sterns, könnte man ableiten, aus großer Entfernung, dass auf unserem Planeten ein Prozess vorhanden sein muss, der ständig Sauerstoff liefert. Ständig. Sonst gäbe es kein Ozon. Und dieser ständige Sauerstofflieferant muss sehr effizient sein, denn ansonsten würde der Sauerstoff schneller zur Oxidation auf dem Planeten verwendet werden, als er nachgeliefert werden kann. Es muss sich also um einen globalen Sauerstoffproduzenten handeln. Wir kennen ihn alle. Es ist die Photosynthese. Mit anderen Worten, wenn wir im Absorptionsspektrum eines extrasolaren Planeten Ozonabsorptionslinien fänden, dann könnten wir ziemlich sicher sein, wir sind nicht allein im Universum. Das könnte man. Wir könnten das. Wenn wir mit großen Interferometern im Weltall nach Ozonabsorptionslinien suchen würden. Ist ja klar, dass wir hier von der Erdoberfläche aus das nicht können, weil wir haben ja, Sie sagen es, eine Ozonschicht, die sich im Übrigen sogar in den letzten Jahren wieder langsam erholt hat von dem Schock der Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die sie über Jahrzehnte kaputt gemacht hat. Was würden wir noch finden? Nun, wir würden entdecken, die Planetenatmosphäre hat Kohlendioxid. Und wenn die anderen, also die Außerirdischen, unseren Planeten untersuchen können, wenn sie Physik betreiben können, dann wissen sie natürlich auch, dass Kohlendioxid ein Treibhausgas ist. Das heißt, ein Gas ist, das Wärmestrahlung aufnehmen kann und wieder abgeben kann. Und dass die Abgabe der Wärmestrahlung in alle Raumbereiche passiert, während die Aufnahme nur in einem Raumbereich passiert, nämlich praktisch die Wärmestrahlung, die von unten kommt. Es gibt noch einige andere Strahlungsquellen, aber die sind relativ unerheblich. Und natürlich würden die Außerirdischen ausrechnen, dass auf unserem Planeten, in dem Abstand, den unser Planet hat, mit dem Kohlendioxid in der Atmosphäre, eine offenbar ganz angenehme Betriebstemperatur herrschen muss von so 15, 16 Grad. Allerdings in Abhängigkeit des Rückstrahlvermögens der Oberfläche würden natürlich die Außerirdischen auch schon wissen. Und so können wir heute auch argumentieren, was können wir denn von den extrasolaren Planeten erwarten? Was können wir von den Messergebnissen erwarten? Wir können eigentlich immer wieder auf uns selbst gespiegelt anschauen, was kann man messen und was kann man daraus ableiten. Jetzt muss ich aber mal an dieser Stelle etwas sagen über die Messgenauigkeit. Wir alle wissen, dass unsere Planetenatmosphäre so von der Größenordnung von 100 Kilometer Dicke hat. Die Objekte, selbst wenn sie sehr nahe bei uns sind, wie Proxima Centauri, sind Billionen Kilometer von uns entfernt. Und die Präzision, mit der Planetenatmosphären vermessen werden, das heißt, mit der eine Schicht von wenigen 100 Kilometern Dicke auf eine Entfernung von Billionen und Aberbillionen Kilometern vermessen wird, diese Technologie ist schon sehr beeindruckend. Also man merkt schon, die Astronomie ist längst weg davon, einfach nur eine schauende Wissenschaft zu sein, die zwar in Anführungsstrichen nett ist, aber ansonsten doch wenig von den physikalischen Grundlagen braucht, um den Himmel zu erforschen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Astrophysik, gerade die Suche nach extrasolaren Planeten, ist ein Paradebeispiel dafür, wie die irdische Technologie uns die Möglichkeit gibt, physikalische Grundprinzipien im Universum nicht mehr nur zu überprüfen, sondern sie als Instrument anzuwenden. Der Doppler-Effekt, die Spektralanalysen, alles Dinge, die wir hier auf der Erde gefunden haben und die finden sich dort oben im Universum wieder. Das heißt, die alte Vorstellung von Giordano Bruno, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, die seien überall im Universum gültig. Die stimmt. Auch Giordano hat ja darauf hingewiesen, seiner Ansicht nach wäre es völlig falsch, Gott einzuschränken dadurch, dass er nur eine Erde geschaffen hätte. Es gäbe wahrscheinlich viele, viele, viele Planeten im Universum und auf denen es auch Leben geben könnte. In dieser Tradition steht tatsächlich die Suche nach extrasolaren Planeten heute. Das Bemerkenswerte daran ist allerdings auch, unter all den Tausenden von Planetensystemen, die man bis heute gefunden hat wo es auch erdähnliche Planeten gibt, um Sterne herum, die so ähnlich sind wie unsere Sonne, hat man kein einziges Planetensystem entdeckt, das so ist wie unser Sonnensystem. Man hat merkwürdige Planetensysteme entdeckt. Zum Beispiel solche, wo große Planeten, so wie der Jupiter, nicht so weit weg sind wie bei uns, Jupiter ist 5-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde, sondern wo diese großen Planeten in ganz, ganz geringer Entfernung ihren Zentralgestirn umkreisen. Dabei ist klar, dass die da nicht entstanden sein können, sondern die müssen nach innen migriert sein, die müssen gewandert sein. Denn in den Scheiben, in den Staub- und Gasscheiben, die sich um die jungen Sterne herum bilden, dort, wo sich also die Planeten bilden, da kommt es zur Reibung und bei dieser Reibung verliert ein Planet dann im Laufe der ersten Jahre seines Lebens oder der ersten Jahrmillionen Jahre, muss man besser sagen, allmählich seinen Bahndrehimpuls und wandert, migriert also ja immer weiter in Richtung seines Sterns. Der hat aber inzwischen durch seine Strahlung diese Scheibe von innen praktisch wie so ein Sandstrahlgebläse schon abgerieben, sodass ein Planet dann an der Innenkante dieser Scheibe irgendwann zum Stehen kommt. Solche Planetensysteme sind sozusagen der Normalfall, denn diese großen Planeten, die verursachen natürlich große Helligkeitsschwankungen, deswegen waren es auch die ersten, die man entdeckt hat, mit der Transitmethode, aber auch schon mit der Spektralmethode, weil die großen Planeten, wenn sie sehr nah bei ihrem Stern sind, auch die größten Bewegungen, die man nachweisen kann im Licht, verursachen. Das erste zum Beispiel 1995 war ein Objekt, das in 4 Tagen um sein Zentralgestirn Pegasus 51 rast, aber selber so schwer ist wie die Hälfte von Jupiter, also 150, 160 Erdmassen haben muss. Man weiß heute also, dass es solche Migrationsbewegungen in den ganz frühen Phasen eines solchen Sternsystems geben muss. Und bevor ich aufhöre mit den extrasolaren Planetensystemen, komme ich für einen winzigen Moment zu einem System zurück, in dem wir leben. Denn diese Migration, die wir in extrasolaren Planetensystemen heute definiert und definitiv festgestellt haben, diese Migrationsbewegung spielt eine große Rolle bei der Entstehung der kleinen Planeten in unserem Sonnensystem. So ein System, wie wir es darstellen, mit den kleinen Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, wovon der schwerste Planet die Erde ist, so ein System ist ganz schwer herzustellen. Eigentlich müssten alle schweren Materialien in einem Sonnensystem sich in wenigen großen Felsenplaneten vereinigen. Das ist das, was wir am häufigsten treffen, sogenannte Supererden. Also Felsenplaneten, die teilweise 4, 5, 6-mal so schwer sind wie die Erde und damit praktisch das gesamte Material aufsaugen, was es an Felsen in einer solchen inneren Scheibe gibt. Aber bei uns gibt es so winzig kleine Planeten wie den Mars, der nur 10% Erdmasse hat. Und lange Zeit war völlig unklar, wie der überhaupt zustande kommen konnte, so ein Winzplanet. Wieso es überhaupt bei uns nur so winzige Planeten im Innern gibt. Und die Geschichte, die dazu zu erzählen ist, die geht so. Jupiter ist entstanden, Jupiter wandert nach innen, Saturn entsteht, Saturn wandert auch nach innen, aber die beiden geraten irgendwann in Resonanz und ziehen sich wieder aus dem Sonnensystem heraus, aus dem inneren Sonnensystem heraus. Dabei durchlaufen sie 2-mal den Asteroidengürtel und bringen den richtig in Wallung. Und irgendwann draußen bleiben sie stehen. Jupiter bei 5, Saturn bei ungefähr 10 astronomischen Einheiten. Und weil sie so nah nach innen gewandert sind, ist diese innere Scheibe fast leer. Und so konnten sich nur kleine Planeten bilden. Aber dadurch, dass diese beiden großen Riesenplaneten 2-mal durch den Asteroidengürtel gewandert sind, haben sie die Asteroiden ein kleines bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Und das hat dazu geführt, dass etliche wasserhaltige Asteroiden ins Innere des Sonnensystems eingedrungen sind und unter anderem den Planeten Nummer 3 mit Wasser beladen haben. Und so ist dieser Planet Nummer 3, der in der habitablen Zone schon entstanden ist, der aber völlig trocken war, denn es gab kein Wasser im Inneren des Sonnensystems, allmählich von den Asteroiden befeuchtet worden und so zu einem lebenswerten Paradies geworden. Saturn und Jupiter allerdings sind da draußen geblieben und sorgen noch heute dafür, dass das Innere des Sonnensystems nach wie vor im Wesentlichen frei von Eindringlingen bleibt. Ja, so müsste man die ersten 5 Millionen Jahre, man muss sich das mal vorstellen, die ersten 5 Millionen Jahre unseres Sonnensystems vorstellen. Der Tanz von 2 gigantischen Gasplaneten, die nur deswegen wieder nach außen gewandert sind, weil sie sich sozusagen gegenseitig so angezogen haben, dass sie wieder raustanzen mussten. Man nennt das The Grand Tack, der große Tanz der Planeten. Und woher wissen wir das? Wir waren ja nicht dabei. Stimmt, wir wissen es auch nicht. Wir haben nur eine Reihe von Indizien und die extrasolaren Planetensysteme, Selbst dann, wenn sie uns gar nichts über das Leben im Universum verraten, weil offenbar nur ganz wenige Systeme da draußen tatsächlich bewohnbar sind, also habitabel. Sie sagen uns wenigstens, in welchem tollen System wir leben, welche Voraussetzungen alle geschaffen werden mussten, damit es auf dem Planeten Nummer 3 wenigstens zu dem gekommen ist, was ja wiederum zu einem der großen Mysterien der Wissenschaft gehört, nämlich der allmählichen Entstehung des Lebens aus toter Materie. Wie sich wohl das vollzogen hat. Das sind die Sprünge, die Strukturentstehungssprünge in der Geschichte des Universums. Die Entstehung von Planeten entstanden aus dem Material von explodierten Sternen, denn ein Stern besteht ja fast nur aus Wasserstoff und Helium, und nur weil er im Innern allmählich das gesamte Periodensystem der Elemente erbrütet, gibt es uns überhaupt hier. Wir bestehen zu 92% aus Sternenstaub und wir bestehen auch aus Glück und Zufällen. Damit auf diesem Planeten was passieren konnte, musste draußen im Universum schon vor Jahrmilliarden Jahren einiges passieren. Eine echte Glücksgeschichte.